dass die Industrie trotzdem fragil bleibt und Reformen nötig sind. Bürokratie, Kosten, Praktikabilität, beides kann gleichzeitig wahr sein, aber wenn das Ergebnis am Ende Stillstand ist, zahlen die Steuerzahler und die Legitimität des Systems erodieren. Hallo und willkommen zu diesem Video über die aktuelle Lage in Deutschland. Wir sind im Februar 2026 und das Grundgefühl vieler Menschen ist Unsicherheit. Nicht, weil morgen alles zusammenbricht, sondern weil sich mehrere Linien überlagern. Schwaches Wachstum, steigender Druck auf den Mittelstand, ein härterer Streit über Sozialstaat und Leistung und gleichzeitig mehr Menschen, die ernsthaft über Wegzug nachdenken. Ich nehme dafür einmal drei Beispiele aus aktuellen Berichten, ordne sie mit Zahlen ein und leite daraus eine simple Frage ab. Baut Deutschland wieder Anreize auf oder baut es Hürden höher? Kurzer Hinweis, das hier ist eine Analyse und ein Kommentar, keine Rechts- oder Steuerberatung. Bei Wegzug und Steuerfragen immer bitte individuell prüfen lassen. Bevor wir in die Artikel gehen, kurz der Makroblick, damit wir nicht nur mit Bauchgefühl arbeiten. 2025 ist Deutschland real gerade so gewachsen, plus 0,2%. Das ist kein echter Absturz, aber es ist auch keine Trendwende, eher Stillstand mit minimalem Puls. Gleichzeitig sind die Bruttoanlageinvestitionen preisbereinigt erneut leicht gesunken und die Exporte sind 2025 ebenfalls zurückgegangen. Besonders wichtig ist die Industrie. Im verarbeitenden Gewerbe ist die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2025 wieder gefallen. Um 1,3%, während das Baugewerbe sogar 3,6% einbüßte. Das heißt, genau die Bereiche, die traditionell Träger von Produktivität und Wohlstand sind, haben weiter Gegenwind. Für 2026 schwanken die Prognosen und schon das ist ein Signal für Fragilität. Die Bundesbank liegt eher vorsichtig bei rund 0,6% Wachstum, andere sehen um 1%, wieder andere eher vielleicht 1,1 oder 1,2. Der BDI sagt 1% wäre möglich, aber nur, wenn neue US-Zölle ausbleiben und betont gleichzeitig, dass die Industrie trotzdem fragil bleibt und Reformen nötig sind. Also selbst im besten Fall reden wir nicht über Boom, sondern über leichtes Durchatmen. Damit zum ersten Strang, der Mittelstand. Der Satz, der Mittelstand gibt auf, ist nicht als Drama formuliert, sondern als Befund. Die DATEV hat ein Spotlight veröffentlicht, basierend auf Umfragen in Steuerberatungskanzleien und Mandatsdaten. Und die Zahlen sind deutlich. Die Quote der geplanten Betriebsaufgaben lag 2025 bei 1,51%. Nach 0,97% im Vorjahr. Die ungeplanten Aufgaben, also Fälle, in denen Liquiditätsengpässe, mangelnde Rentabilität oder gar Insolvenzen zuschlagen, stiegen auf 0,73% nach 0,54% im Jahr davor. Die DATEV spricht von einem schleichenden Rückzug. Keine große Schockwelle, sondern viele kleine Entscheidungen, die zusammen natürlich eine große Wirkung haben. Denn was bedeutet der Mittelstand konkret? Über 99% der Unternehmen in Deutschland gelten als kleine und mittlere Unternehmen. Die übliche KMU-Abgrenzung liegt bei bis zu 500 Beschäftigten und bis zu 50 Millionen Jahresumsatz. Wenn diese Bandbreite unter Druck gerät, betrifft es nicht eine Nische, sondern das Fundament. Und es geht hier nicht nur um Gefühle. Daten zeigen, dass der Anteil der KMU an Umsatz und Beschäftigung zwischen 2018 und 2023 jeweils gesunken ist. Auch ihr Anteil an der Bruttowertschöpfung ging zurück. Warum? Weil mehrere Stressfaktoren gleichzeitig wirken. Schwache Nachfrage, hohe Kosten, steigende Personalkosten. Finanzierung ist schwieriger, Bürokratie frisst Zeit und dann kommt das unterschätzte Nachfolgeproblem obendrauf. Besonders greifbar wird es beim Geldfluss. Die Welt verweist auf den DATEV Mittelstandsindex und spricht von 2025 als drittem verlorenen Umsatzjahr in Folge. Nach 3 Jahren sinkender Erlöse gerät die Substanz nun unter Druck. Gleichzeitig steigen die Arbeitskosten. In den Jahren davor gab es Lohnsteigerungen um rund 5% und 2025 kamen weitere 4,2% hinzu. Das ist für Beschäftigte verständlich und oft nötig, aber betriebswirtschaftlich bedeutet es in einem Umfeld schwacher Nachfrage. Marge geht runter, Liquidität geht raus, Investitionen werden verschoben. Irgendwann dann wird das Handtuch geworfen, die Aufgabe. Dann kommt die regionale Dynamik. Die Pleitewelle, so wird es beschrieben, schwappt stärker von Ost nach West. Kreditreform registrierte in Nordrhein-Westfalen eine hohe Insolvenzquote, 100 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen. Berlin lag noch höher, Thüringen und Brandenburg deutlich niedriger. Das ist deswegen relevant, weil Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nicht nur irgendwelche Länder sind, sondern industrielle Kerne. Wenn der Westen knirscht, knirscht die gesamte Lieferkette. Und damit sind wir beim zweiten harten Datenpunkt, Großinsolvenzen. Allianz Tret meldet für 2025 in Deutschland 94 Großinsolvenzen, Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz, so viele wie nie seit Beginn ihrer Analysen in 2015. Deutschland mache rund 20% der weltweiten Großinsolvenzen aus und betroffen sind Branchen, die direkt in die Realwirtschaft greifen, Dienstleistungssektor, darunter Kliniken und Pflegeeinrichtungen, Automobil, Chemie, Metall, Bau und Einzelhandel. Der Punkt ist nicht Sensation, sondern Mechanik. Wenn große Abnehmer ausfallen, entsteht ein Dominoeffekt in den Lieferketten. Kleine Firmen, die von wenigen Großkunden abhängen, können das oft nicht abfedern, selbst wenn sie sauber arbeiten. Schrank 2, Auswanderung. Hier ist mir wichtig, weder zu dramatisieren noch zu verharmlosen. Die Zahl ist real. 2024 sind 269.986 Deutsche ausgewandert. Und ja, viele gehen zeitweise Studium, Job, Erfahrung, das ist normal in einer offenen Welt. Aber trotzdem ist der Trend für den Standort relevant, weil im Saldo mehr Deutsche gehen als zurückkehren. 2024 lag der Wanderungssaldo deutscher Staatsbürger bei rund minus 87.000. Die häufigsten Zielländer sind die Schweiz, Österreich, die USA, Spanien und Frankreich. Also Länder, die entweder höhere Löhne, niedrige Abgaben, bessere Rahmenbedingungen oder schlicht höhere gefühlte Lebensqualität versprechen. Was sind denn die Motive? Die amtliche Statistik erfasst keine Gründe. Aber Studien wie GAPS zeigen, dass viele Vorziehende jung sind und häufig einen Hochschulabschluss haben. Viele planen zunächst befristet. Für Deutschland ist das ein strategisches Risiko, weil es genau die Gruppe betrifft, die Innovation, Gründung, Produktivität und Steuerbasis trägt. Und jetzt kommt die psychologische Ebene. Es muss nicht einmal objektiv katastrophal sein. Es reicht, wenn bei Leistungsträgern das Gefühl entsteht, mehr Arbeit bringt immer weniger Netto, mehr Verantwortung bringt mehr Regulierung und am Ende wirst du eher misstrauisch betrachtet als ermutigt. Dieses Gefühl kann in einer Stagnation schneller wachsen als jede Statistik. Und damit zum dritten Strang, Steuerhürden. Hier muss man sauber trennen. Der Staat hat ein legitimes Interesse, Wertzuwächse zu besteuern, die während der unbeschränkten Steuerpflicht entstanden sind. Gleichzeitig ist Steuerrecht immer auch Signalpolitik. Was ist passiert? Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde die Wegzugsbesteuerung ab 2025 auch auf bestimmte Investmentfondsanteile ausgeweitet, also auf Investmentvermögen wie ETFs im Privatvermögen, wenn es gewichtige Fälle sind. Der Mechanismus ist klassisch Wegzugssteuer. Beim Wegzug wird eine fiktive Veräußerung unterstellt. Du sollst steuerlich so behandelt werden, als hättest du am Tag des Wegzugs alles verkauft. Das Problem logischerweise dabei ist die Liquidität. Es entsteht eine Steuer, obwohl du nichts verkauft hast. Wann ist ein Fall gewichtiger? Das Investmentsteuergesetz nennt Schwellen. Entweder hältst du mindestens 1% der Anteile eines konkreten Investmentfonds oder die Anschaffungskosten deiner Anteile an diesem konkreten Fonds liegen bei mindestens 500.000 Euro. Und entscheidend, es wird pro Investment betrachtet. Eine Zusammenrechnung über mehrere ETFs ist noch nicht vorgesehen. Das erklärt auch, warum in der Debatte der Tipp auftaucht, die 500.000 Euro nicht in einen einzigen Fonds zu konzentrieren. Ob man das gut findet oder nicht, als Rahmenbedingung ist es für viele ein zusätzlicher Entscheidungsfaktor. Dazu passt natürlich ein weiterer Begriff, der vielen erst beim Wegzug begegnet. Die erweiterte, beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Außensteuergesetz. Vereinfacht für Leute wie dich und mich. Wer in ein Niedrigsteuerland zieht und zugleich wesentliche wirtschaftliche Inlandsinteressen behält, kann unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 10 Jahre nach Wegzug steuerlich weiter erfasst werden. Das ist oft sehr komplex und hängt an Details, aber als Botschaft ist es simpel. Der Staat möchte steuerlich motivierte Wegzüge erschweren. Und jetzt kommen wir zur Sozialstaatsdebatte, die medial hochkocht. Arbeitspflicht bei Bürgergeld. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze fordert, dass arbeitsfähige Bürgergeldempfänger gemeinnützige Arbeit leisten, Laubfegen, Schneeschippen, Unterstützung in Kommunen. Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium verweist auf hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand und betont, das Hauptziel müsse die Integration in reguläre Beschäftigung bleiben. Gemeinnützige Arbeit sei nicht grundsätzlich verboten, müsse aber befristet und individuell begründet sein. NTV berichtet außerdem, dass die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer den Vorschlag mit dem Argument verbindet, so könne auch Schwarzarbeit erschwert werden. Und hier siehst du die typische politische Blockade. Die eine Seite sagt Gerechtigkeit und Gegenleistung. Die andere sagt Bürokratie, Kosten, Praktikabilität. Beides kann gleichzeitig wahr sein, aber wenn das Ergebnis am Ende Stillstand ist, zahlen die Steuerzahler und die Legitimität des Systems erodiert. Jetzt verbinden wir das Ganze in einer Phase, in der der Kuchen nicht wächst, wird Verteilungspolitik härter. Unternehmen kämpfen um Margen, Arbeitnehmer um Kaufkraft, der Staat um Finanzierung von Sozialinfrastruktur und Verteidigungsausgaben. In so einer Lage kippt Stimmung schnell in ein einfaches Narrativ. Die da oben sehen die Probleme, aber sie lösen sie nicht. Und genau dieses Narrativ wird durch die drei Themenstränge gefüttert. Mittelstand unter Druck, Wegzug nimmt zu, Sozialstaat im Streit. Was wäre nun die Gegenstrategie? Vielleicht weg von Hürden mal hin zu Anreizen. Erstens massiver Bürokratieabbau. Aber messbar, der BDI fordert genau das, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigung für industrielle Projekte und mehr Flexibilität bei Arbeitszeitmodellen. Außerdem wird eine frühere Senkung der Unternehmenssteuer als Impuls genannt. Zweitens, Kostenbasis der KMU entlasten, nicht mit Förderdschungel, sondern mit einfachen Hebeln wie schnelleren Abschreibungen, digitalisierten Verfahren, weniger Berichtspflichten und klareren Regeln. Drittens, Standortvertrauen. Wer investieren soll, muss glauben, dass Regeln stabil sind und Leistung sich lohnt. Viertens, Sozialstaat so bauen, dass er schützt, aber nicht festhält. Das heißt, schnelle Qualifizierung, echte Vermittlung, klare Sanktionen bei Verweigerung und gleichzeitig weniger Papierkrieg in den Jobcentern. Und fünftens, steuerliche Fairness ohne Abschreckungswirkung. Ja, Steuervermeidung muss immer bekämpft werden, aber die Kommunikation und Ausgestaltung darf nicht die Botschaft senden. Wer gehen will, wird bestraft. Mein Fazit, wir sehen keine einzelne Katastrophe, sondern eine gefährliche Kombination aus schleichender wirtschaftlicher Schwäche, strukturellem Druck auf den Mittelstand, realer Abwanderung und einem politischen Konflikt über ganz allgemein Leistung, Anreize und Solidarität. Die strategische Kernfrage lautet: Baut Deutschland in den nächsten 12 bis 24 Monaten wieder Vertrauen in Standort, Leistung und Aufstieg auf? Oder verfestigt sich das Gefühl, dass es nur noch um die Verwaltung und Umverteilung geht? Schreib du mir doch mal in die Kommentare, welche Stellschraube du für die wichtigste hältst. Bürokratie, Steuern, Sozialstaat, Energie, Migration, Bildung oder etwas ganz anderes. Und wenn du mehr solche Analysen hören willst, dann abonniere doch einfach diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und natürlich kannst du mit diesen ganzen Dingen, mit denen wir uns für Wirtschaft beschäftigen, etwas anfangen. Du kannst nämlich selbst Geld verdienen. Ich will dir dabei helfen. Und deswegen komm doch gerne in ein Training mit mir. Schau dir das Video unten drunter an. Oder ja, bleib einfach hier auf dem Kanal und warte auf Neuigkeiten, denn wir werden demnächst wieder etwas Neues starten. Wir werden dir dabei helfen, ein Vermögen aufzubauen. Das interessiert dich. Bis bald, der Olli.